Diese Folge ist bereits vor dem 2.11.2020 aufgenommen worden. Bedeutet, meine Gesprächspartnerin und ich konnten nicht ahnen, was Schreckliches in Wien passieren wird. Vor allem am Anfang der Folge sprechen wir über Wien, über Österreich und über die sprachlichen Unterschiede. Aufgrund des Aufnahmezeitpunkts haben wir nicht über den Anschlag sprechen können und sind aber natürlich nicht so emotionslos, dass es einfach an uns vorübergeht und wir da so lustig über Wien sprechen. Das möchte ich euch einfach nur wissen lassen. Meine Gedanken sind bei den Menschen, die da Schreckliches erleben mussten und genauso natürlich bei den Angehörigen. Ich hoffe, dass sich die Lage schnell beruhigen wird, die Täter gefasst werden und bestraft werden. Jetzt wünsche ich euch an dieser Stelle viel Spaß bei der Folge.
Perfekt. Okay.
Super. Hi, bist du noch da? Hörst du mich?
Ja.
Okay.
Ich bin da.
Ich dachte, du wärst weg.
Okay. Bye!
Es ist Freitagabend und du hörst Freitagabend.
Hallo Menschen da draußen. Bei uns ist mal wieder nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich bin Phoenix und ich habe heute Maddie aka Madeleine aka Daria Daria bei mir.
Hallo!
Wir sind ein bisschen verzögert, weil wir in Berlin und in Wien sitzen. Wer Maddie, spricht man es Maddie aus?
Ja, ist perfekt.
Maddie, okay, perfekt, super, danke. Mhm. Maddie ist Aktivistin, Autorin, Podcast-Host von Mindfulness Mess, wo ich eventuell auch zu Gast war, und Gründerin vom nachhaltigen Modelabel Daria D. Und du bist Wienerin.
Genau.
Das finde ich per se schon mal wahnsinnig sympathisch.
Das sagen mir immer alle. Alle Menschen aus Deutschland finden mich sympathisch, weil ich österreichisch rede. Das ist schon mal gut. Ich musste nichts dafür tun.
Ja, tatsächlich möchte ich da auch, habe ich als erste Frage an dich. Du musst, also ich werde jetzt gleich Wienern, mit Wiener Dialekt
okay.
sprechen.
Oh.
Und ich möchte, dass du das bewertest auf einer Skala von 1 bis 10. Aber wichtig dabei bitte, es ist natürlich jetzt eine Drucksituation, ja. Also
okay,
leg gerne 1-2 Punkte drauf, genau.
Ich bin leider eine schlechte Lehrerin, weil ich habe sogar mal an der Uni unterrichtet und alle haben eigentlich nur gute Noten von mir bekommen, aber schieß mal los.
Ja, also ich denke, dass was besonders wichtig ist, wenn man Wien hat, ist, dass man erst einmal langsam spricht. Langsam und irgendwie tief, habe ich das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, meine Stimme geht noch etwas nach unten und ich rede dann immer gerne über den Herrn Luckner, den Richard, kennst du wahrscheinlich auch, und über den Opernball, da bin ich immer ganz gern zu Gast, ja.
Oh, wow. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist sehr, sehr gut. Es ist ein bisschen, ich muss sagen, ein bisschen bayerisch reingemischt.
Ja, ja.
Das ist ein klassischer Move. Der Os, mein Manager, der kann auch ziemlich gut wienern. Nein, aber ich würde dir auf jeden Fall eine 1 geben.
Ach,
super. Bei euch gibt's 1 bis 6, oder?
Ja, genau. Und 1 ist am besten.
Bei uns gibt's 1 bis 5. Also du bekommst eine 1.
Ach, danke schön. Dankeschön. Jetzt stell dir mal vor, wenn jetzt hier nicht so eine Drucksituation wäre, wie gut ich dann wienern kann.
Na wirklich, ja. Sehr, sehr charmant.
Und ich war tatsächlich noch nie in meinem Leben in Wien.
Das musst du. Du musst nach Wien kommen und deine genau. Und wenn du jetzt bin jetzt kein Yang Huan-Fan, aber wenn du noch so ein bisschen Yang Huan-Slang reinpacken willst, dann musst du ehemals aussprechen. Also so, ich weiß.
Ich weiß. Okay, ja. Von Max, genau. Max Huan. Von Yang Huan, ich weiß auch gar nicht, wie man das ausspricht, da merkt man auch schon, wie alt ich bin. Yang Huan oder so, ich kenne von ihm nur Blume heißt das, glaube ich. Das geht so, nicht so laut, deine das Eltern geht. Schlafen schon. Also das ist das Einzige, was ich von ihm kenne. Und das finde ich
echt?
Auch... Ja, ich glaube, sonst kenne ich...
Bianco, ich bin, kennst du nicht?
Oh ja, doch, das kenne ich auch. Bianco. Ist der Österreicher scheinbar?
Ja,
habe ich mir noch nie Wiener. Gedanken drüber gemacht. Super. Kommen wir als erstes zu unseren Meistergeschichten. Willkommen zu Meistergeschichten. Meistergeschichten sind Anekdoten von gemeisterten Herausforderungen, Geschichten vom Mutigsein, davon den inneren Schweinehund überwunden zu haben. Dieses Segment ist mit freundlicher Unterstützung von Jägermeister entstanden. Werbung! Was hast du in den letzten Wochen gemeistert, worauf du stolz bist?
Tatsächlich habe ich gemeistert, etwas nicht zu meistern. Um das zu erklären, ich tue mir extrem schwer damit, Nein zu sagen und tendiere dazu, eher meinen Terminkalender zu überladen.
Deswegen nehme ich ja auch gerade den Podcast auf, weil du nicht Nein sagen wolltest.
Nein, dazu habe ich gern Ja gesagt und ich sage jetzt nur noch Ja zu den Sachen, die ich gern machen möchte. Deswegen bin ich hier. Nein, und ich habe zu einer ziemlich tollen Opportunity, die mich aber krass gestresst hätte, zu der ich eigentlich nur Ja gesagt hätte, weil mein Ego mich dazu gedrängt hätte, habe ich Nein gesagt. Und an dem Tag, wo das hätte stattfinden sollen, war ich so froh, dass ich Nein gesagt habe. Und darauf war ich dann wirklich, da habe ich mir dann echt am Tag drauf auf die Schulter geklopft und gesagt, das war so gut. Also dein Vergangenheits-Ich hat endlich mal dein Gegenwarts-Ich berücksichtigt und die richtige Entscheidung getroffen.
Ja, für mich ist es, glaube ich, dass ich... Ich weiß gar nicht, ich habe so zwei Sachen hier gerade auf meinem Zettel stehen. Das eine ist, ich war vor nicht langer Zeit auf einer Doppelseiten in der Bunten. Muss ich sagen, finde ich schon ziemlich cool von mir. Vor allem, weil hinter mir steht ja auch kein Management oder irgendwas. Bedeutet, das ist alles dann auch immer meine eigene Arbeit und mein eigener Schweiß und Blut, was mich dann zu sowas hinbringt. Und da war ich schon stolz drauf. Bei dir ist gerade Hundegebell. Ist alles gut bei dir?
Ja, ich hatte gehofft, man hört es nicht. Ich habe nämlich die Tür zugesperrt. Mala, du Schlimmi. Und ich schalte jetzt immer die Glocke aus, wenn ich Podcast-Interviews mache, weil es
die Klingel,
in einem Interview letztens, die Klingel, genau, die Klingel.
Ah ja, Glocke, ja, das ist zum Beispiel ein sprachlicher Unterschied.
Ich finde, der beste Unterschied ist Klamotten und Gewand. Okay, da ist
er
sehr
Gewand.
Glücklich. Wir sagen Gewand, das hört sich so mittelalterlich an, aber wir sagen nicht Klamotten. Long story short, ich habe während eines Interviews hat die Tür geklingelt. Dann habe ich jetzt immer die Klingel abgeschalten.
Du kannst auch gerne Glocke sagen, ich finde das sympathisch.
Okay, die Glocke. Ich muss mich zusammenreißen, dass ich Klingel sage. Nein, jedenfalls long story short, ich glaube, es steht gerade ein Postmensch vor der Tür und den bellt sie gerade an.
Okay, lass uns die Meistergeschichten kurz abschließen und ich weiß gar nicht, ob du gerne Jägermeister trinkst. Es ist sowieso dein Glück, dass wir nicht in einem Raum sitzen und es gerade noch vormittags ist. Sonst müsstest du jetzt einen Jägermeister mit mir trinken, aber wir stoßen imaginär mit Jägermeister auf uns an.
Okay.
Cheers.
Cheers.
Wir sind, ich wollte gerade sagen, heute hier zusammengekommen. Naja, nicht so richtig. Aber wir sind ja heute hier, weil ich grundsätzlich ein Problem bei mir erkannt habe. Und das ist mein, was sagt ihr nochmal zu Kleidung? Meine Gewänder. Meine Gewänder. Ich habe, glaube ich, zu viele Gewänder. Beziehungsweise...
Wir sagen, wir machen kein Plural draus. Ich habe zu viel Gewand.
Oh, ich habe zu viel Gewand. Ja. Sagt ihr auch Gewand, Schrank dann?
Nur Kasten.
Kasten?
Ja.
Ihr sagt einfach nur Kasten?
Ja.
Der Kleiderschrank ist... Okay. Wow, also ich muss noch einiges lernen, damit mein Wienern wirklich auch authentisch rüberkommt. Aber ich habe auf jeden Fall zu viel Gewand in meinem Kasten.
Okay.
Beziehungsweise mein Kasten ist einfach nicht so nachhaltig. Und das ist ja so deine Paradedisziplin, wenn man das so nennen kann.
Absolut, ja.
Deswegen dachte ich mir, ist es vielleicht ganz gut, mit dir nochmal rüber zu quatschen, wie ich das denn besser machen kann. Und für mich ist da die erste Frage, die sich für mich ergibt, wann und wie es für dich den Moment gab, in dem du realisiert hast, da so mit Fast Fashion und so, das ist alles irgendwie nicht so richtig. Also da gibt es Verbesserungsmöglichkeiten.
Ja, da gab es tatsächlich so einen Schlüsselmoment. Also das stellt man sich immer so sehr romantisiert und idealisiert vor und so war es tatsächlich bei mir auch. Ich meine, es hat sich schon so in den Jahren davor so ein bisschen kristallisiert und ich habe irgendwie einfach bewusster wahrgenommen, was und wie ich konsumiere. Und habe dann aber eine Doku gesehen, die sich nennt Gift auf unserer Haut. Die kann man nach wie vor auf YouTube kostenlos anschauen. Ist vom ZDF damals produziert und veröffentlicht worden. Und da ging es um Ledergerbereien in Bangladesch. Und ist halt eine Doku, die es halt sehr bildlich darstellt, wie Mode hergestellt wird, aber vor allem auch Leder hergestellt wird. Und da ist irgendwie so ein bisschen meine Welt zusammengebrochen, weil Meine Mutter hat immer gesagt so, kauf Leder statt Plastik, weil das hält länger und das
ist ein Aussagen.
Gutes Produkt. Und dann irgendwie zu sehen, dass irgendwie 80% des Leders von misshandelten Kühen aus Asien kommt, war dann irgendwie ein echter Eye-Opener. Und ich bin dann zu meinem Kleiderschrank gegangen und habe halt mal jedes Etikett umgedreht, Tränen überströmt, total aufgelöst und habe dann recherchiert und geschaut, was weiß ich denn eigentlich über die Kleidung? Da steht vielleicht die Zusammensetzung, da steht das Herstellungsland, aber was weiß ich denn drüber? Und bin dann auf die Webseiten gegangen und habe halt nichts gesehen. Und da hat es so begonnen, dass ich dann angefangen habe, über nachhaltige Mode zu recherchieren. Und da kam dann auch relativ bald dann der Entschluss, okay, ich möchte keine Fast Fashion mehr unterstützen. Also sowohl privat als auch beruflich nicht. Und habe dann angefangen, dieses Thema im Internet aufzubereiten, bis 2017 als Blog. Und jetzt bin ich nur noch, also unter Anführungsstrichen, auf Instagram unterwegs, aber auch mit Podcast. Und habe dann 2017 eben auch ein eigenes Modelabel dann gegründet.
Ja, da kommen wir auf jeden Fall später noch zu. War dein Blog Daria Daria von Anfang an, also war das schon 2010 dieser Moment, ging es direkt um nachhaltige Mode?
Nein, aber es ist total interessant, dass du es fragst, weil genau heute vor 10 Jahren habe ich meinen ersten Blogpost veröffentlicht und lustigerweise war der über eine Demo, auf der ich war. Da ging es um die Kürzung der Familienbeihilfe, das ist so eine finanzielle Unterstützung für einkommensschwächere Menschen und war auf dieser Demo und habe dann diese Fotos auf einem neu gegründeten Blog, der hieß damals noch Die Melange. Melange ist wie ein Cappuccino in Österreich. Und habe das da veröffentlicht und das war tatsächlich der erste Beitrag. In den Jahren danach ging es dann halt eher viel um Fast Fashion, viel um einfach so Lifestyle, würde ich jetzt mal sagen. Und wurde eben dann 2013 wieder politischer mit diesem Wandel hin zu Fair Fashion.
Du hast ja eben schon gesagt, du bist dann erstmal zu deinem Kleiderschrank und hast dir die ganzen Etiketten angeguckt und hast dann dazu recherchiert und hast dann erzählt, wie du das dann mit deinem Blog auch dann weiterverarbeitet hast. Aber wie war es für dich privat? Also wie waren für dich privat und für deinen Kasten, für deinen Kleiderschrank? wie waren da die nächsten Schritte?
Ja, also es gab halt, das war 2013, also da gab es wirklich noch nicht so viel. Da gab es zwar schon eine Conscious Collection von H&M, die aber damals schon so schlecht war, wie sie heute ist. Es gab recht wenig, es gab halt eher so öko-behaftete Mode und ich habe dann einfach angefangen, wirklich deep zu diven. Also bei mir ist es so, wenn mich ein Thema interessiert, dann fuchse ich mich so extrem rein und ich weiß dann alles darüber. Und so war es dann auch mit der Mode. Ich habe dann wirklich angefangen, Zertifikate, Labels unter die Lupe zu nehmen, Alternativen zu finden, Läden in Wien rauszusuchen, Online-Shops rauszusuchen. Und natürlich ist es auch so ein bisschen ein Trial and Error, weil am Anfang denkt man vielleicht noch, das ist gut. Dann findet man heraus, okay, das ist vielleicht doch nicht so gut. Und man ändert ja auch so, also man wächst ja auch mit der Aufgabe und mit der eigenen Meinung. Und zum Beispiel, ich habe auch früher einen viel KonsumentInnen-orientierten Ansatz verfolgt. Also ich habe früher auch viel mehr davon geredet, dass wir als KonsumentInnen uns an der eigenen Nase fassen müssen. Und jetzt zum Beispiel sehe ich die Verantwortung viel mehr bei der Politik als bei uns, weil die Politik das halt regeln muss. Aber ja, long story short, ich habe einfach wirklich krass viel recherchiert und habe mich wirklich reingehaut. Und bin dann eben auch selber an meine Grenzen eben gestoßen und das war halt auch ein voll spannender Prozess und es war halt auch cool, irgendwie eine Community dabei zu haben, die das miterlebt und auch mitwächst irgendwo.
Ja, das kann ich mir sehr schön vorstellen. Tatsächlich muss ich an der Stelle ein Zitat von Sex and the City kurz mit dir besprechen. und zwar, also wir haben ja in deiner Podcast-Folge von Mindfulness Mess ja schon über auch deine Bisexualität gesprochen und so. Und da gibt es ja zum einen ganz schlimme Zitate zum Thema Bisexualität in den Sex and the City Staffeln, aber tatsächlich auch zum Thema Fashion. Und zwar wird da nämlich gesagt, an einer Stelle, ich weiß auch tatsächlich, ist mir gerade in den Kopf gekommen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber auf jeden Fall wird da gesagt, also ich hoffe mal, dieser Ökotrend ist dann auch bald wieder vorbei, weil es sieht ja scheiße aus. Und das ist ja am Ende irgendwie ja jetzt nie passiert, weil ich würde behaupten, dieser Ökotrend, und ich meine, vielleicht weißt du es auch besser, aber dieser Ökotrend, der sich so entwickelt hat, wo du auch gerade von gesprochen hast, dass irgendwie so am Anfang das alles doch sehr so behaftet war, das hat sich ja jetzt eigentlich auch in schöne also in meinen Augen schöne ästhetische Mode entwickelt. Mhm. Ja, aber nochmal wieder zurück zu dir und deinem und der Reise deines Kleiderschranks. Weil mich würde wahnsinnig interessieren, wie groß aktuell dein Kleiderschrank ist und was du so von Capsule Collections oder nee, das falsche Wort, Capsule Wardrobes hältst. Mhm. Also so, wenn man nur ganz wenig Kleidung hat.
Also ich bin ein Riesenfan von Capsule Wardrobes. Ich habe selber eine Capsule Wardrobe, aber ich habe mich da nicht in Stückzahlen limitiert. Also ich habe das eine Zeit lang probiert. Ich habe dieses Project 333 verfolgt. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder die HörerInnen.
Ehrlicherweise nichts, aber...
Ja, das ist so ein Projekt, das von einer Bloggerin initiiert wurde. Und das ist ein... Also es heißt 333, weil man 33 Kleidungsstücke hat, die man alle 3 Monate adaptiert. Also wenn man jetzt eben in 4 Jahreszeiten lebt, dann macht man halt alle 3 Monate und dann hat man 3 mal 4, hat man dann auch das Jahr, hat man immer 33 Kleidungsstücke und räumt den Rest weg und dann tauscht man halt aus. Also im Winter holt man dann die Winterjacke rein und so weiter und so fort. Und das habe ich eine Zeit lang probiert, aber das war mir tatsächlich einfach zu wenig. Also ich bin zwar eine Minimalistin, aber gerade bei Mode bin ich dann vielleicht doch eher die Maximalistin. Und ich habe es zwar gern sehr clean und aufgeräumt und habe gern wenig, aber ich habe gern eine Auswahl. Und deswegen, ich würde sagen, ich habe keine riesige Garderobe, aber ich habe auch wirklich keine super reduzierte Garderobe. Also wenn ich jetzt so vor mir schaue, ich sitze gerade in meinem Bett und kann auf meine Kleiderstange schauen, da hängen jetzt schon so 5 verschiedene Blusen in verschiedenen Farben.
Ja, aber das klingt ja trotzdem schon mal gut. Und da fühle ich mich auch gar nicht ganz so schlecht, weil so viel Gewand habe ich auch nicht. So viele Kleidung habe ich nämlich am Ende gar nicht.
Ich glaube, es kommt auch darauf an, ob man es halt trägt. Also ich habe halt jetzt wirklich nur noch Sachen, die ich wirklich total gerne trage. Und ich probiere auch wirklich alles zu tragen. Und natürlich, man kann da wirklich endlose Kombinationen machen, weil wenn man einfach schon mal, keine Ahnung, 10 Strickpullis hat, dann kann man wirklich sehr viel verschiedene Kombos draus machen. Aber es geht auch, also ich finde es gar nicht per se so schlecht, viel zu haben, solange man es nutzt. Und wenn man es lange nutzt, dann ist das ja auch nachhaltig. Also ich bin keine Freundin von dieser extremen Quantifizierung, weil das für manche Menschen einfach nicht funktioniert. Für manche Menschen ist das keine Option. Manche Menschen wollen sich auch kreativ ausleben mit ihrer Garderobe und wollen damit was ausdrücken und denen macht das Spaß und genauso wie ich nicht jeden Tag, keine Ahnung, nur Schwarzbrot mit Butter essen möchte, oder halt Brot mit Butter essen möchte, dann möchte ich auch vielleicht nicht jeden Tag denselben Pulli anziehen.
Ja, aber machst du das dann auch so Marie Kondo-Style, dass du dann sowas in die Hand nimmst und dir dann überlegst, ob du daran Freude hast oder nicht?
Ich denke mir, also das mit der Freude probiere ich, aber ich verpasse auf den Moment, diesen ersten Moment, wo man das ja spüren sollte. Ich falte wie Marie Kondo, also das habe ich echt damals, wie ich das Buch gelesen habe, schon vor 4 Jahren oder so, wie es rauskam. Also ich habe es ziemlich früh gelesen.
Ich habe weder das Buch gelesen noch die Serie geguckt, wollte ich ganz kurz sagen.
Die Serie finde ich nicht gut, das Buch fand ich sehr gut und es hat mir wirklich geholfen und ich habe ein paar von den Dingen wirklich bis jetzt noch beibehalten. Aber was ich mache, ist, dass ich mir bei jedem Kleidungsstück 5 verschiedene Outfit-Möglichkeiten überlege, 4 bis 5. Und nur wenn ich 4 bis 5 verschiedene Outfit-Möglichkeiten mir einfallen, ist es ein Kleidungsstück, das bleiben sollte. Und wenn das nichts ist, und so mache ich es auch bei neuen Sachen, also wenn ich im Laden stehe, im Geschäft, ich sage eigentlich nie Laden, Geschäft, dann überlege ich mir, okay, kann ich das auf 5 verschiedene Art und Weisen kombinieren? Fallen mir Sachen ein, die ich zu Hause habe, mit denen ich das kombinieren kann? Und dann ist es ein Stück, wo ich weiß, dass ich es auch tragen werde.
Finde ich grundsätzlich sehr interessant, weil diese Herangehensweise kannte ich so tatsächlich noch nicht. Also sich diesen Gedanken zu machen. Ich, für mich, für meinen Teil, ist es tatsächlich so, dass die Kleidung, die ich habe, ist in vielerlei Hinsicht eigentlich relativ simpel. Also ich habe eigentlich viel die ähnliche Farben, die auch gut dann alle zusammenpassen. Und meine Outfits an sich sind auch meistens, natürlich auf Instagram sind dann auch geliehene Kleidungsstücke dabei und so, damit es ein bisschen aufregender ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Kleidung an sich bei mir eigentlich relativ schlicht ist. Und das, was ich dann immer gerne mache, ist eben mit Accessoires zu arbeiten, sodass es dann irgendwie wieder aufregender ist. Also,
und das finde ich auch voll schön, ja.
Ja, also es kann dann ja gut sein, eine Sonnenbrille, wie auch immer.
Ja, ich wollte nämlich schon ein Kompliment zu deinem Schmuck aussprechen. Ich finde, du trägst immer voll schönen Schmuck und du hast halt so einen klassischen Stil. ich finde das auch gut, also ich mache es ja auch eher auch ähnlich, also ich habe ja auch wie du einen eher ein bisschen klassischeren Stil, würde ich jetzt nennen, und du machst es ja auch so, dass du eher so klassisch elegant dich kleidest und dann halt mit Schmuck ein bisschen aufpeppst, und so mache ich das auch gern, und das ist auch, finde ich, eigentlich, für mich ist das halt auch eine sehr nachhaltige Möglichkeit, weil das leichter auszutauschen ist und auch nicht so viele Ressourcen dann verbraucht, wie wenn man die ganze Garderobe austauscht.
Ja. Ja, und vor allem dadurch, dass meine Kleidung an sich halt relativ schlicht ist, kann ich eigentlich auch, wenn ich im Laden stehe und halt was mir aussuche, was ungefähr dem entspricht, was ich sowieso schon zu Hause habe, was ich ständig mache, dann passt es halt auch eigentlich immer direkt zu allem, weil halt alles in eine ähnliche Richtung geht. Aber du hast jetzt gerade schon so auch ja angesprochen, dass wir beide eher so ein bisschen klassischer unterwegs sind. Deshalb musste ich neulich feststellen, dass ich so jung und hip bin ich dann gar nicht mehr so. Ich bin dann doch mittlerweile eher klassisch.
Ja.
Da ging es um Modelcasting und irgendwie ist mir dann aufgefallen so, stimmt. Jung, hip und verrückt, das bin ich gar nicht mehr so, sondern eher klassisch. Aber wie hältst du das so mit Modetrends? Was hältst du davon? Wie gehst du damit um? Interessiert dich das überhaupt?
Also es gibt natürlich, ich pick mir schon immer wieder so Trends raus, die mir gefallen, und dann schaue ich aber auch wirklich so, also ich überlege dann wirklich total lang, so habe ich sowas in der Art schon in der Vergangenheit getragen. Und ich finde, wenn man sich so dieses Konzept einer Capsule Wardrobe auch wirklich überlegt, ich habe da auch in meinen Insta-Highlights habe ich auch eine sehr extensive Story dazu gemacht, die ich gespeichert habe, wo ich auch so ein bisschen erklärt habe, eben wie man eine Capsule Wardrobe macht. Und ich finde, wenn man dieses Gerüst mal so ein bisschen für sich etabliert hat, nämlich, dass man weiß, okay, was sind so die Farben, die ich gern trage, was sind so Schnitte, die ich gern trage oder die ich gar nicht trage, wenn man vielleicht ein Pinterest-Board hat mit Sachen, die einem gefallen, dann ist es eigentlich eh schon ziemlich klar, wenn was Neues kommt, ob das jetzt für einen was ist oder nicht. Also ich habe selten so Situationen, wo ich was sehe und mir so ganz unsicher bin. Also es tendiert meistens schon in die Richtung so, ja, könnte ich mir eher vorstellen oder kann ich mir nicht vorstellen. Und bei mir ist es eher so mit Trends, dass es vielleicht schon so Silhouetten oder Schnitte sind, die ich dann ganz gut finde, oder eben auch Farben. Und da überlege ich dann wirklich sehr lang, so möchte ich diese Farbe jetzt wirklich in meiner Garderobe hinzufügen oder nicht. Und ja, und dann gibt es halt, also zum Beispiel ein Beispiel, meine Capsule Wardrobe besteht eigentlich nur aus dunkelblau, schwarz, weiß und Creme-Toptönen. Mhm. Und vielleicht noch dunkelgrün. Und dann gibt es aber so Akzentfarben, die ich vielleicht in der Saison ein bisschen ändere. Und zum Beispiel ein Beispiel ist Flieder. Das ist eine Farbe, die ich finde, die mir sehr gut steht, aber die ich jetzt nicht übermäßig viel trage. Und da habe ich zum Beispiel einen Pulli und einen Schal in Flieder, die ich dann ab und zu trage, aber die jetzt nicht in meinen täglichen Outfits zu finden sind, die halt dann eher dunkelblau, schwarz, cremefarben sind.
Hast du für die Menschen da draußen vielleicht auch irgendwie einen Tipp, wie man auch seine eigenen Farben erkennen kann, was gut zu einem passt?
Also grundsätzlich finde ich, man muss da das Gefühl oder sollte sich aufs Gefühl verlassen. Man greift ja meistens eh zu denselben Sachen, und egal, ob jetzt andere einem sagen, das steht dir oder das steht dir nicht, sollte man einfach das tragen, worauf man Bock hat. Wenn man aber sich sehr intensiv mit Farblehre auseinandersetzen will, gibt es natürlich verschiedene Konzepte. Eins davon ist halt diese Farblehre nach Jahreszeiten. Das ist ein sehr veraltetes Konzept, wo man halt sagt, okay, es gibt Frühling, Sommer, Herbst und Winter, und da jede Jahreszeit ist nochmal in drei Kategorien unterteilt, und da kommt es halt darauf an, eben wie die Haut ist, also ob sie eher heller, durchlässiger oder vielleicht eben dunkler und nicht so durchlässig ist, wie die Haare sind, wie die Augen sind. Und da kann man schon so ein bisschen sich reinfühlen und schauen, okay, ist das vielleicht was, was mir gefällt? Und ich sage, wie gesagt, immer dazu, das sind keine Regeln und das ist was einem Spaß machen sollte. Mir zum Beispiel macht das Spaß. Ich bin zum Beispiel so ein dunkler Wintertyp und mir stehen zum Beispiel Kontraste sehr, sehr gut. Also ich kann mich auch damit identifizieren, was mir da empfohlen wird. Mir steht ein sehr starker Lippenstift gut. Mir steht alles, was an mir Kontrast erzeugt. Und das kann etwas sein, was einem helfen kann, muss aber nicht. Und gut ist es immer, sich einfach so auf 4 Grundfarben festzulegen, 4, 5, die so den Hauptteil ausmachen, und dann eben vielleicht noch 3, 4 Akzentfarben, die eben auch ein bisschen ändern können. Und so kann man auch wirklich garantieren, dass alles einfach zusammenpasst. Also ich kann aus meiner Garderobe 3 verschiedene willkürliche Teile rausnehmen und alles passt irgendwie zusammen.
Das finde ich sehr interessant. Wäre ich gerade vor Ort, würde ich das auch gerne sehen.
Testen.
Ja,
ja, und ein, ein Tipp oder eine Sache, an der ich mich auch noch orientiere, ist, dass ich immer versuche, so in derselben, im selben Spektrum zu bleiben. Also da kann man sich zum Beispiel so ein Farbrad besorgen, wenn man sich nicht so gut mit Farben auskennt. Und da wird dann immer angezeigt, welche Farben zusammengehören. Und zum Beispiel würde ich ein Rot nicht mit einem Schwarz kombinieren, sondern mit einem Dunkelbraun, weil das sind beides eher warme Farben, und sind eher auf der warmen Seite. Und genauso würde ich jetzt zum Beispiel ein Braun nicht unbedingt mit einem Schwarzen kombinieren, sondern vielleicht eben eher mit einem Cremeton, mit einem weichen Weiß, mit einem cremigen Weiß. Und das kann auch helfen, wenn man sich so versucht, eben die Outfits zusammenzustellen.
Ja, wobei, ich meine, das hast du selbst auch schon gesagt, die Regeln sind da, um sie auch zu brechen. Absolut. Weil ich habe ich eine Kombination, die ich wahnsinnig gerne trage. Und zwar ist das ein schwarzer Rollkragenpullover und dann darüber ein dunkelblauer Blazer, wo man erstmal sagen würde, es gibt ja auch noch diesen Spruch, glaube ich, schwarz und blau trägt die Sau. Oder?
Ja. Oder war das braun? Wobei, das finde ich gar nicht. Also ich finde, schwarz und blau passt sehr gut zusammen. Und ja, das trage ich persönlich auch sehr viel. Und sind auch für mich beides eher kühlere Töne.
Ich habe tatsächlich auch, ich sehe mich gerade im Spiegel, ich habe auch schwarz und blau an gerade tatsächlich.
Ja, aber zum Beispiel ein Babyblau mit einem Schwarz ist ja auch was anderes wie ein Navy mit einem Schwarz. Aber ich zum Beispiel, ich mixe Blau mit Schwarz total gern und das ist für mich eine sehr harmonische Mischung. Ich finde auch, Pink und Rot passt gut zusammen. Und es kommt aber auch immer darauf an, ist das eher ein wärmeres Pink, ist das ein kühleres Pink. Und ich meine, was zusammenpasst oder nicht, kann ja selber jeder für sich selber entscheiden. Und das sind ja nur irgendwelche Ideen, die sich Leute überlegt haben, die gesagt haben, okay, das sieht harmonisch zusammen aus, aber was harmonisch für einen aussieht, kann man ja selber entscheiden und das liegt ja im Auge der betrachtenden Person.
Ja, das ist wie bei allem, ob es Sexualität ist oder der Kleidungsgeschmack, das darf jeder für sich selbst entscheiden und jeder definieren, wie man das möchte. Tatsächlich fällt mir dabei auf, ich benutze oft das Wort jeder und denke nicht darüber nach, dass man das auch gendern muss. Deswegen da ein kurzer Einschub, sprachlicher Einschub, versuche ich jetzt immer mehr auf das Wort alle umzusteigen, weil das schließt sowieso alle mit ein.
Sehr gut.
Jetzt gegeben der Fall. Ja, ich gucke mir meine Kleidung so an und dann fällt mir auf, ein paar Teile gefallen mir dann nicht mehr so. Eine ganz ernst gemeinte Frage, wo ich mir ganz oft unsicher bin, wenn ich das jetzt, wenn es nicht genug ist, um es auf dem Flohmarkt auch zu verkaufen, wie auch immer, was ist dann der beste Weg, um mit der Kleidung zu verfahren? Ist es der Altkleidercontainer? Was mache ich damit am besten?
Also die Frage bekomme ich total oft gestellt und die ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil... Also ja, Altkleidercontainer ist sicher eine grundsätzlich nicht schlechte Idee. Da muss man sich aber anschauen, wer sind die Anbieter dieses Altkleidercontainers, weil es schon sehr viele fragwürdige Unternehmen gibt, die dann diese Kleidung im Altkleidercontainer in Länder wie zum Beispiel Tansania schickt und dort weiterverkauft am lokalen Markt. Und das hat dazu geführt, dass es in Ländern eben wie Tansania, wo es eine blühende Textilindustrie gab, diese Textilindustrie zusammengebrochen ist und viele Menschen auch ihre Arbeit verloren haben, weil die Altkleider aus Europa einfach eine billigere Alternative waren. Und natürlich dann aber auch gibt es diese Horrorbilder aus Haiti, wo dann unsere Altkleider auf irgendwelchen Müllhalden landen und dort Grundwasser verseuchen, weil ja 80% der Kleidung einfach aus Plastik besteht. Das heißt, Altkleider ja, aber dann bitte selber recherchieren. Ist es ersichtlich, wo diese Kleidung hinkommt? Gibt es Infos? Gibt es vielleicht schon Zeitungsartikel über diesen Betreiber, diese BetreiberIn von diesen Altkleidercontainern? Also das sei zu den Altkleidercontainern zu sagen. Wenn es wirklich nicht mehr tragbar ist, finde ich Recycling am besten. Also da wird dann oft, also es wird dann halt natürlich downgecycelt. Also man darf sich nicht vorstellen, dass aus diesem Kleidungsstück dann ein neues Kleidungsstück wird. Da gibt es zwar verschiedene Projekte gerade dran, zum Beispiel Tencel Lenzing, das ist ein Faserhersteller, die probieren gerade, ich glaube Refibra heißt das, so eine neue Technologie, an der sie arbeiten, wo sie wirklich auch alte Kleidung, die auch gemischte Fasern drin hat, also zum Beispiel...
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Weil eine Frage quasi... Weil ich kenne mich damit echt nicht so gut aus. Also Upcycling ist, wenn ich aus einem Teil etwas Schöneres, Neues mache. Ja, und Downcycling ist, wenn ich es auseinandernehme in seine Einzelteile.
Genau.
Okay.
Also Downcycling macht man ein minderwertigeres Produkt sozusagen draus. Also das ist ja auch zum Beispiel bei einem Joghurtbecher. Aus einem Joghurtbecher wird wahrscheinlich kein Joghurtbecher mehr, weil das ja zu weich wird in der Verarbeitung und auch nicht mehr rein genug ist, gerade für Lebensmittel. Also aus Lebensmitteln Altcontainern werden selten wieder Lebensmittel Altcontainer, sondern es wird was Minderwertigeres draus gemacht. Genau, und Also, und das Problem beim Recycling von Textilien ist, dass es bisher sehr, sehr schwierig war oder fast unmöglich war oder chemisch und wassertechnisch sehr ressourcenverschwendend war, Mischfasern zu recyceln. Eine Mischfaser ist, wenn du zum Beispiel ein T-Shirt hast, das besteht aus 98% aus Baumwolle und 2% Elastan. Und dieses Elastan und die Baumwolle wieder voneinander zu trennen, ist so komplex, dass man das nicht gemacht hat. Es gibt jetzt eben neue Technologien, die daran arbeiten und das ist eine Möglichkeit der Zukunft, aber das ist bisher noch nicht so ausgereift. Das heißt, wenn ich eben so ein zerfetztes T-Shirt habe, wo Baumwolle und Elastan drin ist, dann finde ich persönlich in der Regel es besser, zu einem Recycling zu geben und die machen dann halt Dämmmaterial draus oder solche Dämmdecken, was auch immer. Und genau. Es gibt vielleicht auch Biogasanlagen, die sowas nehmen, wenn es jetzt eine reine Faser ist, aber das ist alles noch nicht, also die Innovation hat noch nicht wirklich genug Fahrt aufgenommen oder ist noch nicht da, wo sie wahrscheinlich in 5 bis 10 Jahren noch ist.
Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich habe mir darüber auch einfach noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Wenn du sagst, zum Recyceln geben, meinst du auch so Recyclinghöfe und was ist alles so?
Genau, genau. Und das ist halt schwierig zu beantworten, weil das wirklich von Gemeinde zu Gemeinde anders gehandhabt wird. Es gibt Gemeinden, die eben spezielle Programme haben, die das anbieten. Und das ist auch in Österreich wirklich, wenn ich jetzt in die nächste Gemeinde fahre, da nach Niederösterreich, Klosterneuburg, das ist so der nächste Ort da irgendwie, dann ist das da wieder ganz anders als hier. Da darf auch dann was anderes in die Biotonne. Also das ist halt sehr, sehr schwierig zu beantworten.
Nochmal von dem Recycling-Thema weg, sondern quasi so dahin, wie man die Mode, die man kauft, wo die so herkommt. Ein bisschen eine Frage, worauf ich die Antwort eigentlich schon weiß, aber ich möchte trotzdem drüber sprechen. Bringt es was, Designermode zu kaufen? Weil die ist ja schon teuer dann. Dann muss ja auch gut sein, oder?
Es kommt darauf an, was man als Designermode definiert, weil ich glaube, ich würde es gar nicht so in Designer und Nicht-Designer einteilen, sondern eher in die Größe einteilen. Also weil zwischen einem Gucci, was ja auch als Designermode deklariert wird, und einer Sabina, das ist zum Beispiel eine Designerin aus London, sind Welten, weil das eine ist ein vierköpfiges Team vielleicht hat sie inzwischen noch mehr, ich weiß es nicht, aber und das andere ist ein weltweiter Konzern. Insofern würde ich eher sagen, es bringt eher was von kleineren Labels zu kaufen, weil da die Strukturen übersichtlicher sind, weil es keine Probleme zum Beispiel mit Subcontracting gibt. Subcontracting ist, wenn zum Beispiel eine Fabrik einen Riesenauftrag von, keine Ahnung, 15.000 Pullis für Gucci bekommt und ich nehme jetzt irgendein Beispiel, das ist, also sagen wir Unternehmen XY gibt einen Auftrag von 15.000 Pullis. Die Fabrik hat aber nur eine Kapazität für 10.000 Pullis und gibt dann 5.000 Pullis an eine befreundete Fabrik irgendwo anders in der chinesischen Provinz, sagen wir mal. Und da ist es dann schwierig zu verstehen, okay, welche andere Factory hat das jetzt gemacht? Und das ist eben dieses Problem des Subcontractings, also diese Subverträge, die dann gemacht werden, wo sich es dann so ein bisschen verwässert, wer eigentlich was hergestellt hat, wo das hergestellt wurde. Und die Traceability ist einfach nicht mehr dieselbe. Und je mehr traceable etwas ist, desto besser ist es.
Also traceable quasi nachverfolgbar.
Genau.
Ja. Aber ich meine, du hast gerade von kleinen Designer-Labels gesprochen. Ich weiß nicht, wie du dein eigenes, würdest du es auch als kleines Designer-Label beschreiben? Dein eigenes Label, Daria D.
Ich würde jetzt nicht als Designer-Label bezeichnen, weil wir ja doch sehr massentaugliche, recht simple Schnitte machen. Ich würde es aber als kleinmittelständisches Unternehmen bezeichnen. Aber wir machen jetzt nicht, wir produzieren jetzt nicht nur 50 Stück von einem Pulli, sondern halt dann 800 bis 2000 Stück.
Kannst du mich kurz durch den Prozess begleiten quasi, beziehungsweise ganz vorne angefangen? Was war der Auslöser, dass du dann wirklich dein eigenes Label gegründet hast? Mhm. Wie war der Prozess und wie läuft das alles? Ich finde es sehr, sehr interessant.
Also ich versuche mich jetzt kurz zu halten, weil du, wie du schon merkst, ich nörde mich dann immer sehr rein und ich gehe dann sehr ins Detail. Mir fällt das ein bisschen schwer, dann irgendwie Sachen auszulassen, die vielleicht nicht so wichtig sind. Ich möchte dann immer alles unterbringen. Aber bei mir war es so, dass ich 2017 den Blog ruhend gelegt habe und ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Kooperation mit einem deutschen Ministerium, wo es darum ging, auf die Arbeitssituation von Näherinnen in Indien aufmerksam zu machen und habe im Rahmen dieser Kooperation ein T-Shirt bedrucken dürfen, ein biofaires T-Shirt, das siebbedruckt wurde und habe auf dieses T-Shirt draufgeschrieben, Ethical und dann Green is the New Black. Und wie ich das dann gepostet habe, haben mich dann alle gefragt, woher hast du dieses T-Shirt, das ist voll cool, kann man das kaufen? Und da war ich so, ja, eigentlich könnte ich ja diese T-Shirts anbieten. Habe mir dann, hab dann eben so biofaire Rohlinge besorgt, also weiße T-Shirts, das nennt sich White Labels, also das stellt jemand anderer her und ich kaufe das ein. Und habe die dann in Passau bedrucken und veredeln lassen und habe die dann verkauft. Und ich habe das dann ungefähr ein Jahr gemacht. Und da war eben Daria D. geboren, das hieß am Anfang noch Ethical und ich habe es dann auf Daria D. umbenannt. Und dann so ungefähr nach einem Jahr habe ich mir gedacht, na eigentlich wäre es doch cool, eigene Schnitte zu machen und habe dann diesen ganzen Prozess gestartet, dass ich mir eben das Schnitte von null aufmache, Factories suche, die das herstellen und bin dann...
Aber designst du die Stücke auch selber?
Ich mache das in Jein, also ich designe nicht, sondern ich mache die Kreativ- und Artdirektion. Das heißt, ich sage, ich zeichne das so sehr schlecht auf, weil ich kann überhaupt nicht zeichnen. Ich sage dann halt, ich hätte gern zum Beispiel solche Ärmelchen, ich hätte gern solche Knöpfe, ich hätte gern so einen Kragen, ich hätte gern die Farbe, ich hätte gern das Material und habe dann eine Designerin, die das übersetzt in einen Schnittzeichnung und arbeite halt mit ihr sehr eng zusammen und sie versucht sozusagen das, was ich sage, zu übersetzen in eine Sprache, die dann auch an die Factory weitergegeben werden kann. Und da kommen dann Prototypen, man zieht die dann an, dann schaut man, okay, da sitzt die Schulter zu tief, da kommt das und das. Und ich lerne natürlich mit jeder Kollektion auch selber viel dazu und verstehe, aber ich bin jetzt keine Schneiderin oder Designerin, also das kann ich nicht.
Genau, und dann, sorry, ich hatte dich ja gerade so ein bisschen unterbrochen, aber wenn dann quasi das Kleidungsstück steht, beziehungsweise noch ganz zum Anfang zurück, als du, wie sucht man sich dann überhaupt so einen Produzenten und so? Googlest du das einfach oder hattest du die Kontakte durch deine anderen Arbeiten?
Ich habe natürlich mir selber erstmal einen Überblick verschafft, da kann man viel googeln, aber das Problem ist, dass viele Factories keine Webseiten haben, weil das einfach auch teilweise Familienbetriebe sind. Wir haben eine Factory, die macht Lieferscheine alle noch per Hand, also das ist alles sehr analog. Die haben auch gar keine Website. Wir haben uns dann dazu entschlossen, mit einer Agentur zu arbeiten, also einer Agentur, die eben Fabriken mit potenziellen Labels zusammenschließt und haben eben eine Agentur, mit der wir zusammenarbeiten, die uns mit richtigen Factories zusammenschließt und die aber auch uns hilft beim Qualitätsmanagement, dass wirklich jede Woche vor Ort jemand ist und die Qualität checkt und uns aber auch eben die Schnittzeichnerin zur Verfügung gestellt hat. Also die haben halt in ihrem Portfolio, haben sie verschiedene Dinge, die sie anbieten können und das ist natürlich einfach, weil ich hätte jetzt nicht hergehen können und irgendwie 10 Vollzeitkräfte einstellen können für all diese Positionen, die befüllt werden müssen und so ist es leicht, wenn man mit einer Agentur arbeitet, die haben dann alles in-house und man kann sich dann eben so ein bisschen puzzlemäßig zusammenstellen, was man halt einfach dann braucht noch an an Kompetenzen.
Ja, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass es natürlich auch in solchen Bereichen dann Agenturen gibt, die da verschiedene Disziplinen vereinen. Das, was ich dir noch sagen wollte, ich finde der altrosane Jumpsuit mit dem freien Rücken, der sieht wahnsinnig gut aus. Also da war ich hin und weg. Aber allgemein auch, du hast, finde ich, sehr, sehr viele schöne Farben. Vor allem auch so das Navy und so. Da war ich sehr, sehr, positiv überrascht, muss ich sagen. Also nicht, dass ich dir das nicht zugetraut hätte, aber ich war so richtig so, oh ja, das finde ich richtig, richtig gut.
Danke. Ich muss dir mal was probieren.
Sehr gerne. Poste ich dann auch auf Instagram. Was mich noch interessieren würde, was sind so deine Ziele und Träume jetzt erstmal auf dein Label bezogen? Wo soll das hingehen?
Ja, so ein Store ist natürlich ein Traum. Es ist halt jetzt mit Corona eher aufgeschoben in ein paar Jahre, weil wir eher natürlich jetzt gerade eher gut mit online aufgestellt sind und eher davon profitieren, dass wir nur online haben und keine analoge Struktur finanziell aufrechterhalten müssen. Mein Traum ist es so ein bisschen eine Alternative zu werden, also dass wenn jemand sagt, okay, ich möchte mir was bei COS vielleicht kaufen, wir sind so ein bisschen im selben Preissegment, vielleicht minimal teurer, manche Teile sind aber recht ähnlich und ich kaufe mir das dann nicht dort, sondern ich kaufe es mir bei Daria D. Und auch, dass wir so ein bisschen reinblenden, dass die Leute vielleicht nicht sagen, das ist jetzt nachhaltige Mode und faire Mode, sondern das ist halt einfach Mode und das ist eine Option von den vielen und vielleicht entscheide ich mich für diese Option. Und ich finde zum Beispiel auch, ich freue mich immer total, wenn wir Kundinnen haben, die nur bei Fast Fashion einkaufen, die sich dann was von uns kaufen und das kombinieren mit Fast Fashion Teilen, weil dann denke denke ich mir, dann haben wir es geschafft, weil wenn eine Kundin das sozusagen nahtlos in ihre Fast-Fashion-Garderobe einbauen kann, dann sind wir doch echt eine Konkurrenz und dann haben wir es doch echt geschafft, uns daneben zu etablieren. Und das ist so mein Ziel. Also ich möchte so ein bisschen raus aus dieser Nische und etwas zeigen. Natürlich sind wir jetzt immer noch in einer Nische, weil wir immer noch teurer als Fast-Fashion sind, weil es einfach teurer ist, ethisch zu produzieren. Also es gibt keine Steuererleichterung für mich, es gibt keine Incentives für mich, das zu tun. Und solange es keine Incentives gibt, also keine Anreize für Unternehmen, nachhaltig, ethisch, ökologisch zu produzieren, werden sie die billigere, schlechte Variante wählen. Aber ich bin zuversichtlich, dass es das vielleicht irgendwann mal gibt und dass es dann auch möglich ist, das so zu skalieren, dass unsere Sachen auch nochmal wesentlich günstiger werden.
Ja, das war auch das, was du quasi angesprochen hast anfangs, dass eben jetzt auch die Politik dran ist, Dinge zu verändern, oder?
Total. Und es kann nicht an den Konsumentinnen liegen, sich darum zu kümmern. Und das kann niemand von einer alleinerziehenden Mutter mit drei Kindern erwarten, dass sie sich die Bio-Baumwollstrampler kauft von irgendeinem fancy kleinen Bobo-Label, sondern natürlich wird die zu H&M gehen und sich die Strampler kaufen. Und das ist absolut legitim. Und es ist ja auch eine Beschämung von Menschen, wenn sie beschämt werden, wenn sie billig einkaufen. Das sollte man ja auch nicht tun, weil es einfach ein Privileg ist, teurer einzukaufen. Aber ich setze schon immer da an, dass ich sage, die Menschen, die sich teure Dinge leisten könnten, sollten das auch tun. Also zu den Fast-Fashion-Ketten gehen ja nicht nur Menschen, die dorthin gehen, weil sie dorthin gehen müssen, weil sie sich nichts anderes leisten können, sondern auch viele Menschen, die einfach sehr, sehr viel Geld haben und es beschließen, es lieber dorthin zu tragen. Und deswegen finde ich, ist es natürlich ein erster Ansatz. Natürlich hat das was von Trickle-Down, also sozusagen, dass die reichen Menschen den Rest kompensieren sollen. Das ist damit nicht gemeint, will ich ganz klar klarstellen. Aber es ist zumindest mal ein Anfang und die Politik ist da auf jeden Fall gefragt. Da gab es eben auch eine super tolle Initiative von der Lisa Jaspers, die ich auch für meinen Podcast interviewt habe, die das Buch Starting a Revolution gemeinsam mit Naomi Ryland auch geschrieben hat, wo es um Unternehmertum geht und eben auch darum geht, also sie hat dann auch in einer Petition dazu aufgerufen, Fair by Law, dass es ein Lieferkettengesetz in Deutschland geben muss und soll und das wird jetzt tatsächlich umgesetzt, also dass auch die ganze Lieferkette da legislativ abgesichert und besichert wird.
Wir sind ja gerade sowieso schon dabei, so einen leichten Zukunftsausblick zu machen, wo geht es noch hin? Und da hätte ich noch auch dann schon fast relativ abschließend zwei Fragen für dich. Und das eine wäre grundsätzlich, wo du unseren Modekonsum auch so in 5 bis 10 Jahren siehst, was glaubst du, wie wird sich das noch verändern? Und dann aber auch rückblickend, was würdest du sagen, neben jetzt beispielsweise der Petition, die du gerade angesprochen hast, was sind so Dinge, die du, seitdem du dich damit auseinandersetzt, die aber auch schon besser geworden sind. Also was hat sich schon positiv verändert?
Ja, also ich glaube, positiv verändert hat sich auf jeden Fall, dass es jetzt einfach mehr Auswahl gibt. Du hast es schon angesprochen, es ist halt auch ein Trend. Es gibt einen sehr interessanten Fashion, The State of Fashion heißt der, glaube ich, Report von McKinsey. Da wird auch immer wirklich analytisch, McKinsey ist eine große Unternehmensberatung, da wird immer analytisch festgehalten, wohin bewegt sich der Modesektor, der Textilsektor. Und da ist ganz klar zu sehen, es besteht eine sehr hohe Nachfrage an nachhaltigen Textilien. Und das wird jetzt auch gemacht, leider auch mit sehr viel Greenwashing und sehr viel, also das Unternehmen sich grün anmalen, es aber eigentlich gar nicht sind. Das heißt, da muss man dann umso vorsichtiger sein. Aber es ist auch zu begrüßen, dass das jetzt ein Trend ist. Und nur weil es ein Trend ist, ist es nicht Schlechtes, sondern es ist schön, dass das auch ein bisschen in der Masse ankommt und nicht mehr in so einer Mini-Bubble ist. Wenn man sich auch anschaut, wo Bio-Lebensmittel vor 30 Jahren waren und jetzt gibt es Bio-Supermärkte, so stelle ich mir es dann vielleicht auch in der Zukunft vor, also dass das dann wirklich in der Masse ankommt, dass es aber auch eben wirklich politisch so ist, dass es nicht mehr billiger ist, schlecht zu produzieren, sondern dass es teurer sein muss, schlecht zu produzieren. Mhm. Also dass es Strafen oder höhere Steuern für Unternehmen gibt, die Mensch, Natur und Umwelt ausbeuten. Und das stelle ich mir vor. Und ich bin zuversichtlich, dass sich das, so wie bei Bio-Lebensmitteln, dass sich das vielleicht in 30 Jahren oder so dann ähnlich sein wird und es nicht mehr so in der Nische ist. Ja.
Finde ich einen schönen Vergleich, vor allem sehr greifbar mit den Bio-Lebensmitteln, weil alle Menschen, die diesen Podcast hören, sind wahrscheinlich auch schon alt genug im Sinne von, dass man schon miterlebt hat, wie sich eben auch die Sicht auf Bio und Öko irgendwie, wie sich das in den letzten Jahren gewandelt hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei dir gesehen habe, aber das, wo es natürlich auch krasse Strafen geben muss, ist, ich habe jetzt vor kurzem gesehen, dass es waren auch nur online, also ich habe es nicht nachrecherchiert, aber dass wohl Mango irgendwie in den Produktionsstätten in Afrika hunderte MitarbeiterInnen gefeuert hat, weil die sauberes Trinkwasser haben wollten, denen das aber zu teuer war. Das habe ich neulich online gelesen. Wie gesagt, nicht nachrecherchiert, aber sowas ist natürlich nochmal krass. Ne? Mm. Aber ich gehe davon aus, dass sowas viel passiert, um ehrlich zu sein.
Total, und über viel liest man natürlich auch gar nicht und es besteht ja ein Abhängigkeitsverhältnis. Also natürlich sind ja auch die Fabriksbesitzer und BesitzerInnen sind halt natürlich total abhängig von diesen großen Konzernen. Und solange diese großen Konzerne nicht gewillt sind, ihr Kerngeschäft zu ändern, sondern nur symptomatisch, kosmetisch immer wieder mal 0,01% ihrer Kollektionen nachhaltig zu machen und überhaupt nicht überlegen, wie sie ihr Kerngeschäft nachhaltiger gestalten können, wird sich halt auch nichts ändern. Und ich finde, ein gutes Beispiel ist, wenn zum Beispiel ein Inditex hergeht und sagt, wir wollen alles auf Bio-Merino-Wolle oder was auch immer umstellen und dann sagt der Bauer, naja, 80.000 Tonnen sind jetzt alles Fantasiezahlen, Bio-Merino-Wolle kann ich nicht geben, meine Schafe nicht her, kann ich nicht herstellen, dann sagt der Konzern vielleicht, ja okay, dann gehen wir wieder zu konventionellen Techniken über, und da muss aber die Flexibilität da sein, dass man sagt, okay, da machen wir es halt anders. Und natürlich ist das immer leichter gesagt als getan, weil in großen Strukturen bewegt sich alles einfach langsamer und schwerer und ich kann viel flexibler nach vorn, hinten, rechts, links reagieren mit dem, was wir machen. Wir können Dinge viel leichter schieben, weil wir einfach klein und locker und schlank aufgestellt sind. Das sind große Konzerne natürlich nicht, da malen die Mühlen einfach langsamer. Aber Unternehmen wie Patagonia zum Beispiel zeigen, dass es geht. Patagonia verwendet seit 2006 nur Biobaumwolle. Und ein H&M sagt, sie verwenden ab nächsten Jahr nur noch 100% Biobaumwolle. Also, und da liegen dann einfach, ich kann nicht so gut rechnen, 15 Jahre dazwischen. Ja. Ne? Also das ist, da muss man schon auch, ja, kritisch einfach sein.
Ja.
Kritisch und realistisch zugleich.
Ja, und die Unternehmen dürfen halt nicht nur das, was du angesprochen hast, dieses Greenwashing, nicht nur sich so anmalen, sondern eben wirklich in den Strukturen Dinge verändern. Ich würde ganz gerne für mich und für meinen Kasten, also für meinen Kleiderschrank, ein kurzes Fazit ziehen. Und das ist tatsächlich das, dass ich gar nicht so schlecht bin, wie ich dachte. Also es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich habe nicht zu viel und die Teile, die ich habe, trage ich auch eigentlich großteils alle. Und das mit den Farben und so, worüber wir gesprochen haben, mache ich eigentlich auch schon. Also diese Baustelle ist doch gar nicht so groß, wie ich dachte.
Es ist auch nicht schlimm, wenn du viel hast, und es ist auch nicht schlimm, wenn du, also ich glaube, man kann da auch sanfter zu sich sein und nicht so streng zu sich sein. Und ich war auch, ich muss sagen, ich war im Anfang, auch wie ich angefangen habe, mich pflanzlich zu ernähren, habe ich dann angefangen, auch nur vegane Kleidung zu kaufen und habe mich dann mir dann sehr schwer getan mit diesem ganzen Plastik, das halt in vielen veganer Kleidung ist, und habe dann doch wieder auch Lederschuhe gekauft, und mache ich bis heute. Und ich versuche da auch nicht so, ich versuche halt wirklich meinen Verstand so einzusetzen, dass ich gute Lösungen finde, mit denen ich leben kann, die ich vertreten kann, ohne da auch so extrem streng quantifizierend mit mir selber zu sein, weil ich glaube, irgendwo muss es auch Spaß machen, und wir sind auch nicht dazu da, um nur zu leiden unter unseren Entscheidungen. Das ist jetzt natürlich sind alles Luxusprobleme, über die wir da reden, aber man darf auch mehr vielleicht manchmal, als man denkt, wenn man sehr streng zu sich ist.
Ja, ich glaube, man muss viele Dinge im Leben einfach mit Menschenverstand angehen und nicht mit Schubladen, in die man sich steckt.
Ja.
Nun tatsächlich wirklich ganz abschließend. Ich habe natürlich auch deinen Namen, ich habe dich natürlich ein bisschen gegoogelt. Ich wollte gucken, finde ich irgendwas raus? Kann ich dir irgendwas um die Ohren hauen? Ne? Finde ich irgendwas? Und so ist, brauchst keine Angst haben. Aber ich habe erfahren, ich weiß nicht, ob das heute noch so stimmt, dass dein Lieblingsessen Lasagne ist.
Ja, ist es immer.
Und da habe ich, mich gefragt als Lasagne-Liebhaberin, hast du so den Tipp zum Lasagne machen?
Ja, also ich mache es ja, meine Lasagne mache ich vegan. Und für mich muss Lasagne wirklich gut durchzogen sein. Mhm. Also nicht gleich essen, wenn sie aus dem Rohr kommt. Und ich finde es immer wichtig, sie so nah wie möglich am Original der Rezept zu machen. Also viele machen dann vegane Lasagne, da machen sie es halt mit Kürbis oder mit irgendwelchen Sachen. Und ich mache es halt klassisch italienisch und ersetze nur, was ich ersetzen muss. Würze es mit denselben Dingen. Ich mache die Bechamel, wenn ich Bechamel selber mache und keine Hafercreme verwende, aber wirklich, wie sie gehört, nämlich mit Mehl und dann halt statt Butter Margarine und statt Milch Hafermilch. Und versuche da so nah wie möglich an dem zu bleiben. Ich glaube, das wären meine Tipps, und ja, ich habe halt so die Kombi für mich gefunden. Ich habe das auch, glaube ich, in meinen Highlights abgespeichert, die meine Version der veganen Lasagne, aber wirklich nicht versuchen, zu crazy zu werden. Also ich bin eine, ich mag halt wirklich gern so klassische Rezepte und ich mag sie gern so nah wie möglich am
Original. Dann weiß ich auf jeden Fall, wo ich jetzt reingucke, und zwar in deine Story-Highlights, um die nächsten Tage eine leckere vegane Lasagne zu machen. Bist du noch da?
Ja, mein Mikro ist umgefallen, aber es passt.
Okay, dann ist es ist auch Zeit zu gehen dann quasi. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es super, super interessant und dich auch allgemein wahnsinnig sympathisch. Und ich fand es toll, mit dir so lange zu quatschen. Hast du noch letzte Worte? Möchtest du noch was loswerden?
Nein, ich fand es auch total schön. Ich habe mich super wohl bei dir gefühlt und bin auch ein großer Fan und kann das eigentlich alles nur zurückgeben, was du gerade gesagt hast.
Danke. Dann Tschüsschen.
Tschüsschen. Ciao.